Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe des Funkmagazins im neuen Jahr 2020 der Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Heißt Sie aus dem Bukarester Funkhaus Monika Strava am Mikrofon. Im Namen all meiner Kollegen aus Temeswar, Arad, Neumarkt, Fünfkirchen und Bukarest danke ich Ihnen, dass Sie uns treu durch das Jahr 2019 begleitet haben. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr 2020 und wir hoffen, dass Sie uns auch in diesem Jahr treu begleiten werden. Das Funkmagazin startet heuer das 18. Lebensjahr. Ja, wir sind endlich volljährig geworden und es freut uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr für Sie da sein können. Der Januar neigt sich bald zu Ende, doch es hat sich vieles ereignet, worüber wir heute gerne berichten möchten. Und das sind unsere heutigen Themen. In Reschica fanden in diesem Monat mehrere Ereignisse zum 75. Jahrestag seit dem Beginn der Russland-Verschleppung der Rumänien-Deutschen statt. Höhepunkt der Veranstaltungsreihe war die Gedenksitzung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien am 24. Januar, über die wir im Folgenden berichten werden. Der Hauptpreisträger des Donauschwäbischen Kulturpreises 2019 ist Balthasar Weitz. Was ihm diese Auszeichnung bedeutet und woran er zurzeit arbeitet, erfahren Sie heute bei uns. Die Jugendorganisation Banatia hat pünktlich zu Jahresbeginn ihren Wandkalender 2020 vorgestellt. Wann und wo, das verraten wir Ihnen im Laufe der Sendung. Und schließlich verweilen wir beim traditionellen Neujahrsempfang der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer AHK Rumänien in Bukarest, der vergangene Woche im Bukarester Parlamentspalast die deutsch-rumänische Wirtschaftscommunity zusammenbrachte. In der Hoffnung, dass wir Ihr Interesse geweckt haben, hoffe ich, dass Sie uns durch die nächste Stunde treu begleiten werden. Ich wünsche Ihnen dazu beste Unterhaltung.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Den ersten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Reschica. Ungefähr 75.000 Deutsche wurden 1945 als Kriegswiedergutmachung in die ehemalige Sowjetunion verschleppt. Davon kehrte nur 20% wieder heim. Heute leben nur noch ungefähr 180 ehemalige Russland-Verschleppte in Rumänien, ließ der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Banater Parklanddeutschen, Erwin Josef Ziegler, am Freitagabend, dem 24. Januar, wissen. Am 24. Januar fanden nämlich in Reschica mehrere Ereignisse zum 75. Jahrestag seit dem Beginn der Russland-Verschleppung der Rumänien-Deutschen statt, einschließlich einer Gedenksitzung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien. Unsere Kollegin Raluca Nelepku von der deutschsprachigen Sendung von Radio Temeswar war dabei und berichtet.
Im Museum des Banater Montangebiets in Reschica herrschte am Freitag, dem 24. Januar, kurz vor der Mittagszeit, großes Gedränge. Dutzende Menschen standen im Eingangsbereich und warteten darauf, dass die beiden Ausstellungen, die im Rahmen der Gedenkveranstaltung zur Russlanddeportation der Rumäniendeutschen zustande gekommen waren, eröffnet werden. Unterdessen schauten sich die Anwesenden die ausgestellten Plakate und Fotografien an. Am Eingang links, in dem Bereich, wo das Haus des Deutschen Ostens die Ausstellung Mitgenommen, Heimat in Dingen, vorstellte, wurden die Gesichter plötzlich ernst. Bei der Ausstellung geht es um Flucht, Vertreibung und Deportation. Traurige Realitäten für die deutsche Bevölkerung aus den Ländern des östlichen Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele der Betrachter kannten aus ihren eigenen Familien Geschichten von Flucht und Deportation. Andere gehörten zu den wenigen Glücklichen, deren Vorfahren davor verschont geblieben waren und sie lediglich von Bekannten oder Freunden mehr zu diesem Thema erfahren hatten. Die Zuständige für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Haus des Deutschen Ostens in München, Lilia Antipov.
Die Besucher der Ausstellung können die Geschichte der Vertreibung aus 1945 aus drei Perspektiven gleichzeitig erleben. Zum einen ist es die Perspektive der Historiker. Sie ist festgehalten in den einführenden Texten der Ausstellung. Zum anderen ist es die Perspektive der Betroffenen, der Menschen, der Deutschen aus dem östlichen Europa, die 1945/46 vertrieben wurden. Und diese Geschichte können sie wiederum auch haben zwei Möglichkeiten, diese Geschichte zu erfahren. Einerseits aus ihrem mündlichen Bericht, andererseits anhand von den Gegenständen, die in dieser Ausstellung präsentiert sind.
Einige Schritte weiter, wo die Fotografien des Luxemburger Fotografen Max Schröder an den Wänden hingen, weilten die Blicke der Betrachter etwas länger auf den Exponaten. Zu sehen waren mehrere Porträts von Überlebenden der Russland-Deportation 1945. Order 7161, Zeitzeugenporträts einer Deportation, betitelt sich die Fotoausstellung, die Max Schröder dem Regisseur Publikum vorstellte. Ungefähr 40 Seniorinnen und Senioren bekam Max Schröder vor seiner Kamera. Die Porträts einiger von ihnen und mehrere dazugehörigen Geschichten sind zurzeit im Museum des Banater Montangebiets zu sehen. Das in Reschica eine solch groß angelegte und vielfältige Veranstaltungsreihe zur 75-Jahr-Feier seit dem Beginn der Deportation zustande kommen konnte, dafür sorgte der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen, Erwin Josef Ziegler. In diesem Jahr gab es Filmvorführungen, Ausstellungseröffnungen, Buchvorstellungen und ökumenische Gottesdienste, um an eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Rumäniendeutschen zu erinnern und das breite Publikum darüber zu informieren. Bei der Ausstellungseröffnung sprach Erwin Josef Ziegler über seinen persönlichen Bezug zur Russland-Deportation.
Mit dem Thema Russland-Deportation beschäftige ich mich besonders seit Januar 1990. Wie schon oft erzählt, mein Großvater war auch deportiert in den Jahren 1945, 1949, weit weg von zu Hause in den Uralgebirgen. Und als er nach Hause kam, seine Tochter erkannte ihn nicht mehr, denn sie war ganz klein, als er fortging. Und so muss er sich erst daran gewöhnen, dass ein Mann im Haus ist. Sicher, mein Großvater hat sehr wenig darüber erzählt, genauso wie viele andere Russland-Deportierten. Und trotzdem, hier und da habe ich so irgendeine kleine Information diesbezüglich bekommen, was da so passiert ist.
Bei der Gedenkveranstaltung im Museum des Banater Montangebiets fanden sich nicht nur Berglanddeutsche, sondern auch Banater Schwaben, Siebenbürger Sachsen, Satmarer Schwaben, Bukowiner Deutsche und andere ein. Schließlich ist die Russlandverschleppung der Deutschen aus Rumänien ein Thema, das alle gleichermaßen betroffen hat. Die Ehrenvorsitzende des Vereins der ehemaligen Russlanddeportierten Elke Sabiel, die Unterstaatssekretärin im Bildungsministerium Christiane Kosmatu, der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Bernd Fabrizio, der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Jürgen Pohr, der Abgeordnete der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganz, sowie die Vorsitzenden mehrerer Ortsforen aus ganz Rumänien reisten nach Reschica, um der Gedenkfeier beizuwohnen. Ein besonderer Gast war die ehemalige Russland-Deportierte Elfriede Helene Poluch aus Suceava, die eigens mit dem Zug gekommen war. Sie hatte Max Schröder im Jahr 2013 fotografiert. Nach einigen Buchvorstellungen im Museum verlagerte sich das Geschehen nachmittags ins deutsche Alexander-Dietz-Zentrum, wo die Vertreter des Deutschen Forums tagten. Der Minderheitenbundesbeauftragte Bernd Fabricius sprach von der Sklaverei auf Zeit, der auch sein Großvater zum Opfer gefallen war.
Die Russlandverschleppung der Rumäniendeutschen war der tragischste Bruch in der kollektiven Biografie der Deutschen in Rumänien. Meine eigene Familie ist davon betroffen gewesen. Mein Großvater wurde im Januar 1945 verschleppt und hat die Verschleppung überlebt. Er kam Ende 1949 zurück. Meine Eltern, seine Kinder haben ihn kaum erkannt. Er war auf 48 Kilo abgemagert. Er war eigentlich fast verhungert. Das, was er erlebt hat, hat unsere Familie auch nachher nachhaltig geprägt. Mein Opa, und ich bin sehr dankbar dafür, gehört zu den Verschleppten, die über das, was sie erlebt haben, in der Familie sprechen konnten. Es gab auch Betroffene, die nicht darüber sprechen konnten, auch heute noch nicht. Mein Opa konnte das. Und was er uns erzählt hat, das verschafft mir auch heute noch Gänsehaut. Meine Mutter hat zum Beispiel, obwohl wir Kinder das wahnsinnig gerne gegessen haben, keinerlei Gerichte aus Kraut mehr kochen dürfen, solange mein Opa gelebt hat, weil mein Opa gesagt hat, an Kraut wäre ich fast verhungert. Er hat immer gesagt, dass er die ganze Zeit in Russland davon geträumt hat, auf dem Kraut in Wasser ein Fettauge zu finden. Und er hat in ganz Russland kein Fettauge gefunden. Da kann man sich vorstellen, was man dort erlebt hat.
Der Abgeordnete der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganz, berichtete von den Bestrebungen des Deutschen Forums zur Unterstützung der verschleppten Rumäniendeutschen.
Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien war immer bemüht, den ehemaligen Russland-Deportierten zu helfen. Das betrifft auch die Politik. In den 90er Jahren hat es die Politik der deutschen Minderheit geschafft, die ehemaligen Russland-Deportierten mit den ehemaligen politischen Häftlingen gleichzustellen in der rumänischen Gesetzgebung und dementsprechend zu Nutznießer einer Zusatzrente zu machen. Und im Laufe der Zeit sind diese Rechte erweitert worden auf Initiative des Bundesbeauftragten, damals Abgeordneter im Bundestag Bernd Fabricius, hat das rumänische Parlament ein Gesetz verabschiedet, wodurch auch die im Ausland lebenden ehemaligen Russland-Deportierten diese Rente bekommen haben. Meinerseits habe ich erreicht, dass diese Geldsumme, die dann monatlich ausgezahlt wird vom rumänischen Staat an die ehemaligen Russland-Deportierten, letztes Jahr auf 700 Lei pro Deportationsjahr pro Monat erhöht worden ist. Eine beträchtliche Erhöhung der Summe, ist eine kleine materielle Kompensation für das moralische Leid, was sie erleben mussten. Allerdings ist es auch eine schöne symbolische Geste des rumänischen Staates, für die wir eigentlich äußerst dankbar sind. Ich will nochmal betonen, das Parlament hat das Gesetz verabschiedet. Ich danke allen Parlamentariern Rumäniens, die dafür gestimmt haben.
Gemeinsames Trauern und gemeinsames Feiern fördern das, was uns verbindet, sagte Reinhard Guib, evangelischer Bischof AB in Rumänien, bei der Gedenksitzung des Deutschen Forums in Reșița, der ökumenischen Hauptstadt Rumäniens, wie er die Stadt an der Berzau bezeichnete. Reinhard Guib war nach Reșița gekommen, um einen Tag später einen ökumenischen Gottesdienst für die Russland-Deportierten gemeinsam mit dem römisch-katholischen Bischof in Temeswar, Josef Ciabapal, in der Reșițaer Maria Schneekirche zu zelebrieren. Die Gedenksitzung im Tiz-Zentrum endete mit zwei aufschlussreichen Vorträgen von Ministerialrat Ilie Schipor und dem Professor an der Babeș-Bolyai-Universität in Klausenburg, Rudolf Gref.
Ein Jahr nach der Verschleppung der Rumänen Deutschen zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion startete die Deportation der Ungarn-Deutschen, die mit der Vertreibung dieser Volksgruppe aus Ungarn fortgesetzt wurde. Das ungarische Parlament beschloss im Jahr 2013, den 19. Januar zum Gedenktag für die Vertreibung und Verschleppung der Ungarn-Deutschen zu erklären. An dem Tag 1946 begannen die Deportationen in der Ortschaft Wudersch. In diesem Jahr fand die Gedenkfeier im katholischen Friedhof von Mahn statt. Und an der Veranstaltung war auch der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabricius, anwesend. Mit ihm sprach Eva Gerner von der deutschen Radio- und TV-Sendung in Ungarn.
Es ist schon sehr wichtig, dass wir das Schicksal, das die deutschen Vertriebenen, die Aussiedler und Spätaussiedler erlebt haben, in die Gesellschaft tragen, die heute wissen muss, was vor vielen Jahrzehnten passiert ist. Das ist wichtig, dass es in Zukunft sich nicht wiederholen kann. Ich bin der ungarischen Regierung und auch dem ungarischen Parlament ausgesprochen dankbar dafür, dass der Staat sich zu dem in seinem Namen vor vielen Jahrzehnten begangenen Unrecht bekennt und dies bedauert. Das ist eine wichtige Leistung für eine Versöhnung in die Zukunft. Ich bin sehr froh, dass Ungarn-Deutsche heute in Ungarn sehr gerne gesehene Leistungsträger und loyale Bürger dieses Staates sind, dass sie in der Gesellschaft akzeptiert sind und dass sie sich wieder entwickeln können und dass inzwischen dreimal so viel Menschen in Ungarn sich zu ihren deutschen Wurzeln bekennen, zeigt, dass die Minderheitenpolitik positiv wirkt.
Was ist Ihre Erfahrung? Inwieweit weiß die Gesellschaft darüber Bescheid? Denn meine Erfahrung ist, und Sie haben auch, glaube ich, darauf hingewiesen mit dem ersten Satz, dass das in den Köpfen immer noch nicht klar ist.
Man weiß in der Gesellschaft viel zu wenig von dem Schicksal, das Landsleute getragen haben. Man weiß heute viel zu wenig davon, dass man Mitbürgern, Menschen, die früher Nachbarn waren, mit denen man in Freundschaft verbunden war, dann plötzlich wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit, wegen ihrer Nationalität zu Feinden erklärt worden sind und verschleppt wurden. Ich denke, es ist wichtig, dass man das heute in einer Gesellschaft erkennt und dass man sich der Mitmenschlichkeit wieder erinnert. Das ist gerade in einer sich verändernden Welt wichtig. Und deswegen bin ich gerade für solche Veranstaltungen dankbar, wo man die Erinnerung pflegt.
Ist das in Europa allgemein, denn deutsche Minderheiten leben ja in europäischen Ländern, in vielen Ländern, nicht nur in Ungarn?
Es ist leider nicht in allen Ländern üblich und auch nicht in allen Ländern möglich, diesem Schicksal der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zu gedenken und sich daran zu erinnern. Ungarn geht hier in mustergültiger Weise eine Vorreiterrolle an. Ich wäre froh, wenn auch andere Länder sich der eigenen dunklen Seiten der Geschichte erinnern und sich davon lösen und damit die Basis schaffen für ein freundliches Zusammenleben in der Zukunft.
Ist es nicht doch ein bisschen zu spät, 74 Jahre nach den Ereignissen? Denn viele, auch in deutschen Kreisen, auch viele unter den Ungarndeutschen, winken nur und sagen, es ist zu spät. 40, 50 Jahre lang durften wir darüber nicht sprechen. Und jetzt ist die Erlebnisgeneration kaum noch da.
Wissen Sie, für Versöhnung ist es aus meiner Sicht nie zu spät. Ich denke, man kann sich jederzeit der eigenen Wurzeln erinnern und kann auch mit Frieden im Herzen zurückdenken. Man muss sich, glaube ich, auch mit der eigenen Biografie irgendwann versöhnen. Wer nur in der Vergangenheit verhaftet bleibt, der kann nicht glücklich in die Zukunft gehen und der kann auch seinen Kindern und Kindeskindern nicht ein positives Signal in die Zukunft mitgeben. Ich ermuntere eigentlich jeden, sich mit dem, was in seiner Vergangenheit passiert ist, auseinanderzusetzen und sich im Dialog mit den Nachbarn, die er heute hat, einfach einer freundschaftlichen Zukunft zu nähern. Ich denke, das ist ein positiver Weg, den man gehen könnte.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die deutsche Gemeinschaft in Arad hat das neue Jahr 2020 mit einem Schwabenball in der naheliegenden Gemeinde Glogovac eingeleitet. Für gute Stimmung sorgte die ungarndeutsche Band Tornado, die mittlerweile zur Hauskapelle der Arader Deutschen gilt. Aus diesem Anlass stellte die Jugendorganisation Banatia ihren Wandkalender 2020 vor. Adi Ardelan von der deutschsprachigen Sendung von Radio Temeswar war dabei und berichtet.
Die Mitglieder der deutschen Gemeinschaft aus dem Kreis Arad und ihre Freunde kamen in Glogovac zusammen. Man feierte gemeinsam zugleich den Abschluss eines alten Jahres und den Beginn eines neuen. Die Jugendorganisation Banatia bereitete den Teilnehmern auch eine Überraschung vor, einen Wandkalender für 2020. Vereinsvorsitzende Bettina Sellner.
Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen Banatia-Kalender erstellt. Das ist zwar ein Wandkalender, aber auf der Rückseite eines jeden Monats kann man auch lesen, was unsere Tätigkeit im Jahr 2019 war, also im Großen und Ganzen. Und ganz interessante Informationen über unseren Verein. Der Kalender wurde größtenteils von unseren Mitgliedern erstellt. Die haben alle ihren Beitrag dazu geleistet. Und wir sind sehr glücklich und stolz darüber, dass wir dieses Jahr sowas machen können. Wir wollen aber noch einen Schritt weiter gehen und auch einen Film über unseren Verein erstellen.
Die Idee hinter dem Projekt erläutert die Geschäftsführerin des Arader Deutschen Forums, Adelheid Simon.
Wir haben als Jugendorganisation auch dieses Jahr einen Kalender ausgearbeitet, der eigentlich ein Wandkalender ist, aber auch Geschichten aus unserem Alltagsleben, aus unserer Gemeinschaft, aus unserem Jahr 2019 erzählt. Und wir dachten uns, dass wir das, wenn wir schon die Jugend und alle sich bemüht haben, dass wir das auch in einem schöneren, größeren Rahmen vorstellen. Eingeladen hier sind in erster Linie die, mit denen wir am meisten zusammenarbeiten. Das sind die Jugendlichen, die Kinder, die Eltern, unsere Mitglieder. Und dann natürlich sind das auch die Partner dazu. Da spricht man dann immer mit den Jugendlichen aus dem Kreis Arad, aus den verschiedenen Ortschaften, aus anderen Kreisen auch. Natürlich sind auch die Blaskapelle und der Klanke werden auch einige Vertreter mit dabei haben. Und so wie immer, wenn schon festlich, dann muss es Tornado sein. Wir haben sie in unserem Kalender die Hausband schon genannt, denn wenn es Ball mit Tornado heißt, dann sind alle mit dabei.
Den Bandmitgliedern aus dem ungarndeutschen Fünfkirchen schlossen sich weitere Musiker der Rumäniendeutschen an und gemeinsam boten sie die Grundlage für einen gelungenen Schwabenball. Zu den Gastmusikern von Tornado zählte auch der Vorsitzende des Deutschen Forums in Arad, Michael Sellner, der sich in einer Musikpause über die Anfänge der deutschen Jugendarbeit im Banat und in Arad erinnerte.
Gleich nach der Wende hat es zwei andere Jugendvereine gegeben. Die sind nach wenigen Wochen eingegangen aus verschiedenen Gründen, meistens Druck von Seiten der Erwachsenen. Letztendlich ist es dann zum Verschmelzen von den übrig gebliebenen Jugendlichen gekommen. Wir haben uns bei zwei Gelegenheiten zusammengefunden. Grund dazu war auch die bevorstehende Weihnachtsfeier. Wir haben damals ein erstes Weihnachtskonzert mit noch zwei anderen Jugendvereinen im Festsaal des Radios in Temeswar abgehalten. Es war rührend, sehr schön. Wir sind zusammengeblieben und daraus ist eben der Jugendverein entstanden. In Arad war es dann ein bisschen anders. Vielleicht ein Vierteljahr später hat es dann die Initiative gegeben, auch in Arad eine Filiale des Jugendvereines zu gründen. Das haben wir auch getan. Damals war auch die Frage offen, wie soll das jetzt heißen, Jugendforum oder soll es parallel zum Forum entstehen? Damals war ich beim Forum weniger stark involviert. Und ich war derjenige, der aufgebraust ist. Nein, wir wollen nicht mit dem Forum so verbunden sein wie die anderen beiden Jugendvereine, weil sie eben unter Druck eingegangen sind. Wir haben darauf bestanden, dass es ein selbstständiger Verein sein soll, ein Jugendkulturverein mit deutscher Charakteristik. Und selbstverständlich haben wir von aller Anfang an mit dem Forum zusammengearbeitet, aber eben als selbstständiger Verein. Das hat sich dann auch erhalten und ich glaube, wir sind mittlerweile der dienstälteste Jugendverein. Das sieht man an mir, ich bin noch sehr jugendlich veranlagt, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden und froh, dass es so gekommen ist.
Mit dabei waren mehrere Mitglieder der ersten Stunde von Banatia, so auch die erste Vereinsvorsitzende Pompilia Sellner.
Ein chinesisches Sprichwort sagt, wenn es plant für ein Jahr, dann baue Reis an. Wenn es plant für 10 Jahre, pflanze einen Baum. Wenn es aber plant für ein Leben lang, dann investiere in die Erziehung und in die Fortbildung von jungen Leuten. Ich glaube, das hat Banatia gemacht. Und jetzt nach 30 Jahren bin ich ganz stolz darauf zu sehen, dass wir schon Endgenerationen, auch heute Abend sind sie präsent von der ersten Generation, meine Generation und auch die ganz Kleinen, die sind heute hier anwesend, die feiern zusammen, die führen weiter dieses Erbe, welches wir uns damals gewünscht haben vor 30 Jahren, und zwar Fortführen der deutschen Kultur und Tradition, erstens einmal im Banat, aber gleichzeitig Fort- und Ausbildung der jungen Leute, damit sie sehen, dass hier vor Ort in Rumänien sie auch eine Zukunft haben. Und ich glaube, Banatia ist es gelungen, das zu machen und das zu zeigen. Und ich sage ehrlich, ich bin ganz stolz darauf. Ich bin ganz stolz auf alle Generationen und alle jetzigen und gewesenen Mitglieder von Banatia. Und ich glaube, es gibt kaum ein Mitglied von Banatia, welcher, wenn er nach Hause kommt, aus Deutschland oder egal wo er in der Welt ist, dass er nicht einmal kurz vorbeischaut und Hallo sagt und bei irgendeiner Veranstaltung mal dabei ist. Und ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Zusammengehören ist das, was Banatia stark macht.
Auch die Geschäftsführerin des Aradar Deutschen Forums zählt zu den Gründungsmitgliedern von Banatia. Was für sie jetzt die Jugendorganisation bedeutet?
Es ist eine zweite Familie. Es ist vielleicht die Familie, mit der ich manchmal sogar mehr Zeit als mit der eigenen verbringe. Aber das auch, weil meine Familie auch integriert ist dabei. Es ist der Ort, wo wir uns als Gemeinschaft wohlfühlen, wo wir zusammenarbeiten und gemeinsam durch gute und schlechte Tage auch manchmal gehen.
Und vielleicht gerade das macht den Erfolg der deutschsprachigen Jugendarbeit in Arad aus. Banatia ist weiterhin ein aktiver Verein, der eben dort Hand anlegt, wo es um das Deutschtum im Kreis Arad geht. Und es wird immer mehr, so die Geschäftsführerin des Aradar Deutschen Forums Adelheid Simon weiter.
Ich glaube, wenn man sich die letzten Jahre betrachtet, spielt es immer eine größere Rolle. Auch in der letzten Zeit, obwohl man sich gedacht habe, ja, es wird immer weniger, hat man ja in den letzten Jahren das Gefühl, es wird auch immer mehr. Es gibt mehr Interesse an den deutschen Tätigkeiten, an den Kulturtätigkeiten. Es ist in den letzten Jahren so, dass viele Kirchweih, Trachtenfesten, die schon längst verloren geglaubt worden waren, wieder neu auferlebt wurden. Und ich würde sagen, das Interesse ist groß und es liegt an uns, es auch so groß zu halten oder es noch größer werden zu lassen.
Die Party ging dann zu den Akkorden von Tornado in Polka-Schritt über die ganze Nacht weiter bis in die Morgenstunden.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Willkommen zurück, werte Damen und Herren. Wir verweilen auch mit dem nächsten Beitrag im Banat. Der Hauptpreisträger des Donauschwäbischen Kulturpreises 2019 ist Balthasar Weitz. Der aus Nitzgedorf im Banat stammende Schriftsteller, Übersetzer und Journalist nahm den Preis im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen, Deutschland, vom stellvertretenden Ministerpräsidenten, Innenminister und Landesbeauftragten für Vertriebene und Spätaussiedler Thomas Strubel entgegen. Was ihm dieser Auszeichnung bedeutet und woran er zurzeit arbeitet, erfahren Sie aus folgendem Interview, das Raluca Nelepku von Radio Temeswar mit dem Autor geführt hat.
Ende 2019 ging der Donauschwäbische Kulturpreis an den Banater Autor und Journalisten Balthasar Weitz, mit dem ich mich heute unterhalten möchte. Herr Weitz, was bedeutet Ihnen dieser Preis?
Es ist eine große Ehre für mich. Im Allgemeinen macht Anerkennung gut, aber nur für kurze Zeit, denn man muss aus dem Rampenlicht raus und in die Arbeit. Also ich bin weiterhin nur Kurzpreisträger geworden und jetzt bin ich wieder Schriftsteller.
Der Donauschwäbische Kulturpreis wird an herausragende Vertreter der Donauschwaben verliehen. Wie hat die Tatsache, dass Sie ein Banater Schwabe sind, Ihren beruflichen Werdegang beeinflusst?
Mein beruflicher Werdegang wurde eigentlich nicht davon beeinflusst. Selbstverständlich hat es mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, sowohl in der Publizistik als Redakteur der ADZ Banater Zeitung, wie auch als Schriftsteller.
Sie bezeichnen sich selbst als Sohn des Dorfes. Das hat auch Walter Engel in seiner Laudatio erwähnt. Was ist darunter zu verstehen? Steckt dahinter mehr als nur die Tatsache, dass Sie am Dorf, genauer genommen in Nitzgedorf, geboren sind?
Ja, also wenn ich in Bakowa geboren wäre, dann wäre ich auch Banater Schwabe. Ich bin eben in Nitzgedorf geboren, diesem berühmten Nitzgedorf, das spät berühmt geworden ist, nicht wahr? Eigentlich ist das so, ich richte mich an dieser Herkunft immer auf, denn ich bin ja nur ein Individuum. Als Banater Schwabe habe ich sehr viel verloren, fast alles. Alles kann man aber nicht verlieren. Ich bin nur ein Individuum, aber ich bin auch ein Volk. Obwohl dieses Volk ein besiegtes Volk, ein Volk ist, das in alle Windrichtungen verstreut ist, aber ich richte mich an diese Sache auf. Und meine Literatur, also was ich geschrieben habe, ist eigentlich nur der Tatsache zu verdanken, dass ich einem besiegten Volk angehöre.
In Ihren literarischen Werken schöpfen Sie viel Inspiration aus dem Dorfleben. Was gefällt Ihnen so sehr daran? Was macht dieses Dorfleben so besonders?
Ja, ich meine, das kennen ja alle schon aus der Schule, sagen wir jetzt von Jon Kreanger oder die Kindheitsliteratur gemacht haben, dass die schönste Etappe im Leben eines Menschen die der Kindheit ist. In meinem Fall ist das so, dass ich eine Literatur mache, die aus existenziellen Gründen entstanden ist und auch entsteht. Denn ich habe über das Dorf zu schreiben begonnen und mache es auch weiter so, mit dem ersten Gedanken, etwas von meinem Leben zurückzubekommen. Ein Stück aus meinem Leben. Da sagen viele, also ja, der schreibt jetzt über sein Leben. Das wollen alle machen, wenn sie mal alt sind. Dann schreiben sie, dann sind sie weise und schreiben dann über ihre, was für großartiges Leben sie gehabt haben. In meinem Fall ist das so, dass diese Erinnerungen bringen andere Erinnerungen mit sich und eigentlich sind das nicht nur meine eigenen, sondern die Erinnerung einer ganzen Gemeinschaft. Denn viel von dem, was ich erzähle, ist so eigentlich in den Köpfen der Banater Schwaben entstanden und weitererzählt worden. Und ich habe es übernommen und dann wurde es weitererzählt und so ist das am Leben geblieben.
Ende 2019 ist Ihr Erzählband Mariendorf – Späte Geschichten aus dem Banat erschienen. Was können die Leser in diesem Band entdecken?
Ja, diesmal ist es nicht ein neuer Roman wie Das rote Akkordeon oder Krähensommer, die vielleicht bekannt sind, bei meiner Leserschaft bekannter sind, sondern ein Kurzprosaband, eine Sammlung von kürzeren Prosastücken, die aber auch aus diesem Themenkreis sich inspirieren und leben. Ich habe den untertitelt mit späte Geschichten aus dem Banat. Obwohl das jetzt auch, wenn ich das jetzt so lese, ist das etwas falsch. Es sind doch dieselben Geschichten über das Banat, die aber jetzt später aufgekommen sind in meiner Erinnerung. Es sind ein Teil, die ganz mit dem Thema des Banat-Schwäbischen Dorfes verwandt sind. Ein Teil, sagen wir so, die Hälfte davon sind inspiriert aus dem Banat-Leben im Allgemeinen und etwas moderner, auch aus dem Stadtleben, sagen wir.
Der Winter ist fürs Schreiben da, hatten Sie mir mal in einem Gespräch verraten. In diesem Sinne gefragt, woran arbeiten Sie zurzeit?
Sie haben mich da daran erinnert, wie das ist mit dem Winter. Ja, man kommt eigentlich schwer in Schwung im Winter. Aber wenn man dann in Schwung kommt, dann kommt man in den März, April rein eigentlich. Ja. Denn wenn manche Fasching machen, dann ist es auch schwer, Literatur zu machen. Aber langsam, langsam kommt man im Winter mit den Ideen so zurecht. Man legt sich so eine Sache zurecht. Und ich kann nur sagen, also ich arbeite an neuen Geschichten über das Banat, über das Banat-Schwäbische Dorf. Wer weiß, über was noch. Aber dieses Thema, empfinde ich, ist noch längst nicht ausgeschrieben.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den letzten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in der Landeshauptstadt Bukarest. Am 23. Januar 2020 hat die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer AHK Rumänien den traditionellen Neujahrsempfang im Bukarester Parlamentspalast begangen. Die Veranstaltung lief in diesem Jahr unter dem Motto Brücken bauen basierend auf Vertrauen. An dem Empfang nahmen über 850 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Diplomatie aus Rumänien und Deutschland teil, die zusammenkamen, um ein doch recht erfolgreiches Jahr 2019 zu feiern und Pläne zu schmieden für das laufende Jahr.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Neujahrsempfang, liebe Freunde. Herzlich willkommen.
Auch 2020 hat die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer AHK Rumänien das neue Geschäftsjahr mit dem schon traditionellen Neujahrsempfang eingeleitet. Die Veranstaltung wurde mit der Begrüßung von Wirtschaftsvertretern, Politikern, Kulturschaffenden und anderen wichtigen Vertretern des deutsch-rumänischen Raums durch den Geschäftsführer der AHK Rumänien, Sebastian Metz, eröffnet. Themen der vorigen Neujahrsempfänge waren Nachhaltigkeit, Digitalisierung, verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln sowie die Bedeutung der starken Business Community in Rumänien. In diesem Jahr soll das Vertrauen im Mittelpunkt der Geschäfte stehen, so Geschäftsführer Metz, daher auch das Motto.
Building bridges based on trust. Unsere zwei Länder, Deutschland und Rumänien, so viele Gemeinsamkeiten, so viele Werte, so viel gemeinsame Geschichte, die wir miteinander teilen und die uns verbindet. Und natürlich die Brücken. Sie verbinden Menschen, sie bringen Kulturen zusammen und verbinden Länder. Aber sie sind nur stabil, wenn ihr Fundament aus Vertrauen besteht. 2019 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen für die Unternehmerschaft und natürlich auch für die AHK Rumänien. Wahrscheinlich werden es in Zukunft nicht weniger Herausforderungen. Aber gerade deshalb haben wir uns entschieden, auf das aufmerksam zu machen, was uns verbinden muss, und zwar das Vertrauen.
2020 sei das vierte Jahr in Folge, dass er die Ehre und das Vergnügen habe, zu der deutsch-rumänischen Wirtschaftscommunity zu sprechen, beteuerte der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Kurt Meyer-Kloth.
Ich bin nun all diese Jahre in diesem schönen Land auf und ab gereist, habe unsere wichtigsten Wirtschaftsstandorte regelmäßig besucht, neue Investitionen mit eingeweiht, Jubiläen mitgefeiert und dabei natürlich auch immer wieder von Erwartungen und noch verbliebenen Hindernissen gehört. Das Fazit und die daraus folgenden Botschaften an unsere rumänischen Partner, waren aber über die gesamte Zeit stets die gleichen. Zum einen, wir sind zufrieden, sehr zufrieden, mit der insgesamt erfreulichen Entwicklung unserer Wirtschaftsbeziehung. Wie könnte das auch anders sein, wenn man mit Abstand größter Handelspartner, einer der Top-Investoren und Arbeitgeber im Lande ist? Doch war dies stets auch mit der Sorge begleitet, was die Realisierung des erheblichen Wirtschaftspotenzials in den nächsten Jahren betrifft. Diese Sorge bezieht sich vor allem auf die nur allzu gut bekannten Baustellen, die auch schon genannt wurden. Infrastruktur, Bildung, vor allem Berufsbildung sowie sichere rechtliche und politische Rahmenbedingungen, kurzum Vorhersagbarkeit. Keine dieser Baustellen ist Rocket Science. Natürlich sind sie nicht alle von heute auf morgen fertigzustellen, aber irgendwann muss es halt doch geschehen, wenn der technologische Anschluss gehalten und künftiges Wachstum eben auch morgen sichergestellt werden soll.
Anerkennende Worte fand der deutsche Botschafter für die rumänische Regierung. Nach dem Regierungswechsel sendete die neue Regierung unter Premierminister Ludovic Orban wichtige Signale, die auch aus der Sicht der Wirtschaft in die richtige Richtung wiesen. Die Bilanz nach nicht einmal 100 Tagen im Amt könne sich sehen lassen.
Jeder von uns im Saale ist sich bewusst, dass Sie kein leichtes Amt übernommen haben. Und doch haben Sie die Zeit genutzt, um klare proeuropäische Zeichen zu setzen in Richtung Berechnung. Verlässlichkeit, wirtschaftliche Vernunft. Und Sie haben unermüdlich Gespräche geführt, gerade auch mit der deutschen Wirtschaft. Heute noch, das wird gesehen, das wird gehört und hochgeschätzt.
Premierminister Ludovic Orban gratulierte seinerseits der deutsch-rumänischen Wirtschaftscommunity und versicherte den deutschen Unternehmen die volle Unterstützung der rumänischen Regierung zu.
Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră și să vă transmit un mesaj simplu. Aveți încredere în România și aveți încredere în guvernul României.
Brücken bauen und Vertrauen aufbauen seien Prioritäten des Jahres 2020, beteuerte Kammerpräsident Dragoș Anastasiu, der auf ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr hofft. Es war ihm deshalb eine Freude, den Ehrengast des Abends, den deutschen Politiker Günther Oettinger, in Bukarest willkommen zu heißen.
Sie sind ein Freund von Rumänien, haben vieles für Rumänien gemacht und die Tatsache, dass Sie sich ein paar Stunden genommen haben, hier heute Abend mit uns zusammen zu sein, ist für uns eine große Ehre, eine große Freude. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Günther Oettinger war von Anfang 2017 bis November 2019 EU-Kommissar für Haushalt und Personal. Zuvor war er 2 Jahre Kommissar für digitale Gesellschaft und Wirtschaft, davor 5 Jahre lang Kommissar für Energie. Der Handelsstreit zwischen den USA und China zwinge Europa zum Nachdenken, gab Günther Oettinger zu bedenken. Die alten EU-Staaten seien unter diesen Umständen verpflichtet, den neuen EU-Staaten mehr Aufmerksamkeit zu widmen und einen engeren Austausch zu pflegen.
Rumänien ist ein junges Mitglied in der Europäischen Union, seit 13 Jahren dabei. Aber es ist eines der großen Länder Europas. Wir Deutsche müssen aufpassen, dass wir nicht nur Berlin, Paris, vielleicht Rom, vielleicht Madrid sehen, sondern auch Warschau, Budapest, Ljubljana und Bukarest. Rumänien erkennen. Ein großes Mitgliedsland, das dynamisch wächst, jährlich 4, 5, 6% an GDP zulegt und junge Menschen hat, hochqualifiziert, hochmotiviert, die man besten Gewissens seinen Vorständen in Hannover, Stuttgart, München, Düsseldorf als Standortfaktoren für Investitionen in Arbeitsplätze in Rumänien empfehlen kann.
Eine konstruktive Aufforderung kam schließlich vom Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Kurt Mayer-Kloth.
Lassen Sie uns aktiv dazu beitragen, dass 2020 das Jahr der realisierten Potenziale werden kann.
Gemeinsam blickte man am 23. Januar auf das Jahr 2019 zurück und erkundigte sich über die Leitlinien, Neuheiten und Pläne für das Jahr 2020. Gleichzeitig bot die Veranstaltung eine gute Gelegenheit zum Gedankenaustausch, zum Networking und zur Erschließung von neuen gemeinsamen Projekten. Hiermit sind wir, werte Damen und Herren, am Ende des heutigen Funkmagazins angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme Stunde mit uns verbracht. Wir versprechen Ihnen auch im kommenden Monat viel unterwegs zu sein, um Ihnen die schönsten Veranstaltungen und die interessantesten Gesprächspartner vorzustellen. Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen all meiner Kollegen ein erfolgreiches Jahr 2020, viel Schaffenskraft und beste Gesundheit. Machen Sie es gut, werte Damen und Herren, bis Ende Februar auf Wiederhören.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.